3, 2, 1, ポケットサムライアイアイアイバンザイ。 Neue Folgen, neue Themen, es ist wieder soweit.Und Flow mit zu viel Zeit. Hatte nur schlechte Streams, kein Crunchyroll. Ihr seid gerade neu, fragt euch, was ihr schauen sollt. Haben uns für euch alles gegeben, vergessen und nochmal angesehen. Schauen japanisch, aber auch auf Deutsch. Trinkt mit uns einen Sake auf euch.
Willkommen zu Boketto, dem Anime-Podcast, und heute ist mein Gast wieder der gleiche wie auch zukünftig immer, Flo.
Jo, was geht?
Jo, erstmal sollten wir erklären, das hier ist unsere erste Special-Folge, aber auch eine sehr große Konstante soll das werden, wo wir einfach verschiedene Genres oder Thematiken aus Anime uns raussuchen, uns ein paar Anime dazu angucken oder vielleicht auch ein paar schon gesehen haben. Und die dann ein bisschen vorstellen und besprechen mit unserer Meinung. Da kann es auch mal sein, dass wir über ein Anime eine halbe Stunde reden, kann aber auch mal sein, dass wir eine Minute drüber reden, wenn wir das Gefühl haben, der bietet nicht genug.
Genau, ja. Da kann man immer sich so ein bisschen auf eine Sache mal fokussieren, dann auch ein paar Serien miteinander vergleichen und ein bisschen sich dann auch vielleicht eine kleine Tierlist machen, was hat einem gefallen und was nicht. Und dementsprechend wollten wir das einfach mal mit euch auch teilen.
Ich finde, das ist auch immer ganz cool. Ich habe das auch mal, jetzt abseits der Anime, aber mal mit Militärfilmen und Serien gemacht. Da wollte ich das Gefühl haben, so im Schützengraben zu liegen, und habe mich einen Monat gezwungen, wirklich nicht zu gucken, außer Militärdramen. Und weiß nicht, das war, irgendwann hatte man schon so ein bedrücktes Gefühl. Und wir machen das hier eher so im 2-Wochen-Rhythmus. Da ist es ein bisschen weniger, aber da taucht man schon mal in eine ganz andere Welt ab.
Ja, gerade weil auch viele Untergenre, die wir damit sprechen, auch vielleicht 10, 20 Vertreter haben, wo wir vielleicht mal reingucken könnten. Und ich glaube, da ist es ganz gut, wenn man die Stück für Stück einfach mal abarbeitet.
Ja, dazu muss man auch sagen, wir werden bestimmt einige Genres mehrere Folgen haben. Kann man ja schon mal ein bisschen sagen, wenn es jetzt zum Beispiel zum Thema Samurai geht oder in Science Fiction oder Fantasy oder auch die Folge, die wir heute machen, kann ich ja vielleicht auch mal sagen, ist Isekai, Isekai-Anime. Da werden wir bestimmt auch noch mehrere Folgen von machen. Isekai haben wir auch deswegen ausgewählt, weil seit vielen Jahren eigentlich jede Anime-Season neuer Isekai-Anime oder eine Fortsetzung von einem bestehenden gibt. Und das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch nicht ändern. Und da ist es ganz gut, vielleicht einen der Genre-Vertreter sich auszusuchen, wo man eine lange Liste hat zum Abarbeiten.
Genau, ja, der Isekai-Strom, der wird nicht so schnell versiegen, glaube ich.
Ja, da haben bei dem Wort Isekai, dass jeder Anime-Fan kennt den, aber ich finde es wichtig, sowas vielleicht auch mal zu definieren. Ich habe mal die Definition gegoogelt. Ich versuche, die mal einigermaßen fehlerfrei vorzulesen erstmal. Isekai ist ein Subgenre der Fantasy, Manga, Anime und Light Novels, bei dem ein Protagonist aus der realen Welt transportiert oder wiedergeboren wird. Es handelt sich also um ein Genre, das sich auf den Wechsel des Protagonisten in eine neue Welt konzentriert. Dazu sollte man auch sagen, das kann man auch ein bisschen untergliedern. Es gibt die Anime und die Isekai, wo man in eine reine Fantasy-Welt kommt. Zum Beispiel, man wird von einem Truck überfahren und wachst auf in der Fantasy-Welt. Es gibt aber auch die Vertreter, wo man sich eher ein VR-Headset aufsetzt und man ist dann quasi in einer Gaming-Welt. Ich würde sagen, ist oft ähnlich, bloß die Stakes sind oft nicht gleich hoch.
Genau, ja, da hatten wir auch die Diskussion, weil ich hatte das auch eher so im Kopf, dass es eher so Wiedergeburt ist, also dass man nicht freiwillig die Welt auch wieder wechseln kann. Aber im Großen und Ganzen ist Isekai schon auch diese Gaming-Welten. Deswegen sind die bei uns jetzt hier auch mit drin.
Ja, ich habe sogar als Beispiele habe ich mal aus dem Abseits von Anime geguckt, was es so im Filme schon zum Beispiel gibt. Oder auch ein literarisches Beispiel, da habe ich zum Beispiel gefunden, Alice im Wunderland ist ja ein Isekai. Das kennt eigentlich jedes Kind. Dann habe ich noch Narnia und Harry Potter. Weil es sind, werden alle die...
Ja, bei Narnia schon. Bei Harry Potter. Es ist ja eigentlich dieselbe Welt, nur die Muggel können das nicht sehen, oder?
Ja, weiß nicht. Das ist schon eine Philosophiefrage. Aber ich fand, Harry Potter ist zumindest diskussionswürdig, ob es eine Isekai-Welt ist.
Also gleich 9¾ ist ein Isekai. Doch.
Und vielleicht noch ein, der auch das perfekte Beispiel eigentlich für die Videospielwelt ist Ready Player One.
Genau, klassisch VR-Headset-Gaming.
Ja, als real, damit man mal ein paar Realbeispiele vielleicht auch hat. Und das älteste Isekai-Beispiel, was eigentlich jeder nennt und was eigentlich auch, ist witzig, dass es so ist, das ist wie Weingummi, wenn einem das nicht auffällt, warum das so heißt, oder Lachgummi im Vergleich, Digimon. Digimon hat jeder als Kind gesehen und die Digi-Ritter kommen ja auch in die Digi-Welt. Da haben wir auch wieder die digitale Welt, quasi Videospiel, könnte man sagen. Und da bin ich mir leider nicht so story-sicher, dass ich das weiß. Aber ich wette, es gibt auch Staffeln, da können die wieder rein und rausgehen.
Das kann schon gut sein, ja. Ich finde auch, früher hat man da gar nicht so dieses Genre gesehen. Das war halt irgendwie einfach eine andere Story. Aber irgendwann ging es dann los, dass es wirklich deutlich viele Einträge waren in den Seasons. Ich glaube, so ab 2010 irgendwann ging es dann irgendwann los. Und dann gibt es eigentlich in jeder Season Isekai in verschiedenen Variationen.
Ja, das auf jeden Fall. Vor allem Digimon fand ich nur so interessant, weil halt man muss es erstmal verstehen. Ach krass, das ist eigentlich ein Isekai. Wir kommen später auch noch auf den ersten Vertreter, den ich jemals geguckt habe. Obwohl, ich kann ja mal nennen, das war, glaube ich, Overlord, wo ich bewusst wusste, das ist jetzt ein Isekai.
Genau, so habe ich das auch in der Werbung vorher wahrgenommen. Dieses Wort auch, weißt du? Dieses Schlagwort.
Ja. Als Vorbereitung jetzt auf die Folge kann man ja mal sagen, haben Flori und ich uns beide diverse Anime angeguckt. Den Großteil haben wir beide gesehen, ein paar hat nur er gesehen, ein paar hat nur ich gesehen. Und wir würden einfach mal mit dem ersten anfangen. Der erste, den wir uns beide angeguckt haben, ich zum Beispiel auch als Vorbereitung auf diesem Podcast als erstes, in einer nächtlichen Session habe ich ihn durchgerusht, ist Farming Life in Another World. Das ist ein relativ klassischer Isekai. Ich kann erstmal ein paar Randdaten dazu sagen. Er basiert auf einer Light Novel von Kinosuke Naito. Entschuldigung schon mal, wenn ich ganz japanischen Namen falsch ausspreche. Studio ist Zero G. Das sagt mir jetzt nichts. Das ist mir eben bei den ganzen Isekai aufgefallen. Die sind oft eher so von kleinen Studios, die exakt ein Anime gemacht haben.
Genau, ja, genau.
Da hat man oft nicht so Vergleiche. Vielleicht ist das auch so die Feuerprobe in Japan. Mach erstmal.
Klar, erstmal so ein Pilotprojekt, mal gucken.
Ja, mach erstmal jetzt 12 Folgen Isekai und dann gucken wir mal weiter, wie ihr das abgeliefert habt.
Das ist wie so ein Standardgericht. Jeder Koch muss das können. Du musst auch mal ein Isekai gemacht haben.
Das ist, glaube ich, tatsächlich ein Ei zu kochen.
Ja, siehst du?
Oder bei Jamie Oliver, der wollte mal 7 Brot backen. Aber ich habe auch mal einen Koch gesehen, der hat auf Social Media erklärt, der wahre Skill ist, immer lachen die Leute ihn aus, wenn er bei Köche bei ihm kommen und er sagen, kocht mir erstmal ein Ei. Aber das ist, da gibt es ja irgendwie, man sagt immer so weich, hart oder mittel, aber es gibt, glaube ich, irgendwie 14 Arten, wie man Ei nur kochen kann.
Eigentlich komplexer als Steak.
Ja. Obwohl, ich bin Vegetarier, ich weiß nicht. Kann sein.
Gefühlt jedenfalls, wenn es wirklich so viele sind.
Ja. Aber stimmt, ich war immer noch bei den Randdaten, es sind 12 Folgen, was auch, finde ich, bei Isekai ganz angenehm sind, dass die immer schön kurz sind. Der ist von 2023. Man kann ihn in Deutschland bei Aniversich anschauen. Und ja, das ist vielleicht erstmal die Randdaten zu dem Anime. Vielleicht erstmal auf die Story eingehen. Also die Grundstory. Ich finde das immer ganz cool zu vergleichen. Wie kommt man in die Isekai-Welt?
Das ist schon ein Schlüsselpunkt.
Gerade bei den Anime, wo jemand stirbt. Finde ich doch, ist das eine schöne letzte Erfahrung noch, die er mitnehmen kann, bevor er in eine schöne Fantasy-Welt kommt. Bei Farming Life in Another World ist das, finde ich, sogar ganz cool gelöst. Da geht es darum, dass der Hauptcharakter mit dem Namen Hiraku Machio, ob ich ihn richtig ausspreche, weiß nicht, er klingt wie so ein wie ein Wrestler.
Ja, ich hätte auch einen Bodybuilder im Kopf.
So Macho Man. Finde ich gut. Der stirbt Ende seiner 30er, ich glaube 38 oder 39 war er. Und dann tritt ihm Gott gegenüber und sagt, ey, ich habe bei dir ein bisschen verkackt. Ich habe dir das Leben gegeben von jemandem, der in seinem vorigen Leben übelst der Sünder war. Aber ich habe noch mal gescheckt, du warst eigentlich immer ein korrekter Typ. Jetzt hast du gelitten wie ein Sünder. Lass mich irgendwie wieder gut machen. Was willst du machen? Was ist dein Traum, was du in deinem nächsten Leben machen kannst? Und er wählt das Farming Life. It's simple and honest work.
Genau. Schön den Flug rausholen.
Ich mochte auch die Begründung, dass er das immer im Fernsehen geguckt hat, während er im Krankenhaus lag.
Mhm.
Ich fühle das so ein bisschen, ich habe früher 4D-Max geguckt und jetzt gucke ich gern die Naturensöhne. Es war nicht ganz Farming, aber ich fühle es, diesen Bezug zur Natur, wenn man den so im Fernsehen wahrnimmt. Also ich hätte jetzt kein...
Backseat Crafting.
Ja, ja. Zum Beispiel Naturensöhne, Shoutout, die machen Bushcraft auf YouTube und gehen dann immer in den Wald und bauen so Hütten. Hätte ich gar keinen Bock selber zu machen. Da ist es dreckig, ich bin Allergiker, da sind lauter Insekten, die ich eklig finde und ich bin allergisch gegen die. Vielleicht sogar tödlich, weiß ich nicht. Werde ich auch nie herausfinden, weil man sowas im Fernsehen gucken kann. Er ist da anders als ich, er hat da richtig Bock drauf. Und weil Gott auch ein Bro ist, sagt er auch, ja, pass auf, in deinem nächsten Leben wirst du Farmer. Ah, du wirst nicht nur Farmer, ich gebe dir noch dieses geile Tool mit. Und dieses Tool verwandelt sich so ziemlich in alle Werkzeuge, die man in Stardew Valley benutzen kann.
Hm, auf jeden Fall.
Also es sind richtig schöne kleine Ideen, vor allem, weil das ein magisches Tool ist.
Ja, ich finde es halt gut, es trifft halt diesen Gaming-Aspekt, finde ich, dass er halt sich nicht lange Gedanken darüber machen muss, wie habe ich jetzt ein anderes Tool, sondern er denkt eher an irgendwas und dann ist es direkt in der Form. Und wie im Spiel ist es dann eher eine Frage der Zeit als der Technik und der Werkzeuge so.
Ja, obwohl ich sagen muss, eine Sache fand ich ein bisschen schade, und zwar, dass er keine Samen brauchte.
Ja, ich hätte mir auch mehr gewünscht, dass es vielleicht so ähnlich wie Dr. Stone ist, dass es viel mehr auf die biologischen Sachen und so auch eingeht, dass da noch viel mehr Erklärung reingesteckt wird.
Ja, ich hatte auch eher das Gefühl, es ist, zwischenzeitlich dachte ich, es geht weniger um Farming als um Zubereitung von so organischem Essen.
Ja, es ist auch ein bisschen Cooking-Anime,
ja,
stimmt.
Ja, es ist schon Cooking. Und am Ende ist es ja hauptsächlich, da geht es hauptsächlich um Handel.
Ja, das auch. Aber ich finde es eigentlich keine schlechte Motivation, dass er nur gute Farming-Arbeit leistet, weil er halt lecker Essen haben will. Das fand ich schon nicht schlecht. Ich meine, was machst du sonst in einem Wald, wenn du da farmst?
Das ist eine gute Frage. Ich hätte mir eine Folge, hätte ich halt cool gefunden, wo sie auf Samenjagd gehen. Es klingt immer so verkehrt, aber wo sie einfach Samen jagen gehen im Wald. Das hätte ich halt cool gefunden. So eine schöne Abenteuerfolge. Sowas haben sie ja bei, dann nehmen wir es wieder als Beispiel, auch wenn es kein Isekai ist, aber bei Dr. Stone ist es ja auch so, dass sie, wenn sie irgendwas brauchen, erstmal eine Folge scouten gehen. Sowas hätte ich ganz.
Genau, das meine ich ja. So ein bisschen mehr Details.
So Scouting-Action hätte ich.
So ist es halt wirklich eher so wie im Spiel, dass du dieses Verwaltungs-Simulations-, diesen Aspekt da abbilden willst.
Obwohl ich gerade. Auch wenn du sagst, der Anfang ist so gaming-mäßig, das war mein größter, also das habe ich am meisten gefeiert. Hm. Darum habe ich den auch in einer Nacht durchgeguckt.
Ich habe aber auch Stardew Valley nicht gezockt.
Ich habe hunderte Stunden Stardew Valley.
Ja, ich glaube, du bist davor belastet. Aber ist ja auch gut. Das meine ich halt, das trifft ja genau deinen Nerv dann in dem Moment.
Ja, ja, ich fand es toll, immer top-down seine Farm zu sehen.
Das fand ich auch gut.
Und wie die wächst. Ja. Weil das kenne ich selber aus Stardew Valley. Und wie man sich überlegt, wo baue ich jetzt was hin
am Schluss. Allgemein ist das immer mal hilfreich, so ein bisschen. Gerade wenn man Isekai macht, dann ist es erstmal eine neue Welt und musst du erstmal eine Räumlichkeit erschaffen, um mir ungefähr vorstellen zu können, wie groß ist das Land. So, ist schon interessant.
Was ich auch, ich will mal was aufs eingehen, weil ich gut, aber auch gleichzeitig schlecht finde. Es ist so ein bisschen schwierig, in welche Richtung ich das mehr drücken würde. Und zwar erstmal, was meine Lieblingsfolge in der ganzen Serie war, er findet irgendwann Hunde, die bei ihm quasi in der Hütte mit wohnen und er gibt denen Essen und beherbergt die, woraufhin die seine Farm beschützen und ihn beschützen. Und es gibt eine Folge, ich glaube nicht die ganze Folge, aber ein Part der Folge ist aus Sicht von seinem Hund.
Ja, da gibt es immer einen Perspektivenwechsel.
Ja, und die Folge finde ich wirklich super, wenn so dieses, ich habe richtig mitgelitten und war richtig emotional dabei, als der Hund gezeigt hat, wie sein schwangerer weiblicher
gegen diesen Waldboss.
Partner gegen diesen Waldboss verliert. Mhm. Und er meint, wir waren zu schwach, um zu jagen und waren kurz vorm Sterben und dann finden sie ihn. Aber die Hunde waren auch noch ein gutes Level an Power, finde ich. Aber spätestens später kann man sagen, der zweite Hauptcharakter eigentlich ist eine Frau, ein Mädchen. Das ist manchmal in Anime schwer zu sagen. Es wirkt volljährig. Ich sag nicht, dass es so aussieht, aber wirkt vom Charakter volljährig. Sollte man vielleicht auch nochmal trennen.
Ich überlege gerade genau, in welcher Reihenfolge die da ankamen. Das weiß ich gar nicht mehr so.
Da kam erst dieses Vampirmädel an.
Genau, ja. Und die zweite war dann der Engel.
Ja, genau, der Engel. Hm. Und da geht schon los, was mein Kritikpunkt ist, das wird sich auch wie ein roter Faden heute durch die Folge ziehen, dass er zu schnell ein kleines Mädchen kriegt, was völlig OP ist. Und dann ist nicht mehr das Problem Gefahren der Welt, sondern eher, dass das kleine Mädchen, was so mächtig ist, launisch ist. Und dann gibt es eher eine Folge drum, irgendwer im Dorf hat Angst, also nicht in diesem, aber allgemein spreche ich jetzt, irgendjemand hat Angst im Dorf vor dem kleinen Gruselmädchen. Dann müssen sie eine Folge machen, wo die zusammen was Schönes erleben, damit er keine Angst mehr hat. Oder sie ist wütend, weil sie nicht ihr Lieblingsessen hat. Dann geht es eine ganze Folge darum, wie beschaffen wir das Lieblingsessen. Und diese Dynamiken, die mag ich nicht so gern. Ich mag nicht diese kleinen Mädchen, die einfach viel zu OP sind. Und die Gefahr und die Spannung aus diesen...
Das finde ich eh immer so eine Sache mit dem OP sein, weil ist jetzt bei ihm, weiß nicht, wie viel wir da auch spoilern wollen, aber das Farming-Tool kann sich halt nicht nur in Tools verwandeln. Und das war dann auch schon wieder so ein Punkt, wo ich dachte, okay, ja, ich meine, vorher war er eh schon irgendwie unantastbar. Halt auch durch seine Gefährten. Er hat auch viele Sachen einfach so bekommen, fand ich.
Ja.
Fand ich ein bisschen schade. Da war dann irgendwie ein Timeskip und dann steht irgendwie alles. Und die Sachen liegen auch gefühlt, ja, schon auf der Straße und so. Und auch mit den Tieren, allein im Winter mit der Spinne. Ich meine, die Spinne ist schon ganz cool. Die habe ich schon gefeiert.
Die habe ich auch ganz
cool. Aber ich meine, die ist auch einfach da und macht alles für ihn so.
Ja.
Also es ist keine Challenge in dem Sinne. Es ist eher so happy-go-lucky, oh, wen treffe ich denn heute? Wer ist jetzt bei mir auf der Farm? So.
Aber eine Sache finde ich dabei ganz gut. Ich muss sagen, ich genauso wie Stardew Valley so einen cozy Vibe hat, ohne viel Aufregung. Ja. Obwohl, das stimmt auch nicht. Wer es gespielt hat und Erntezeit hat, der weiß, das kann auch ganz schön stressig werden. Aber es hat auch diesen cozy Vibe. Man fühlt sich nicht bedroht von der Welt. Es ist alles, weiß nicht, man hat nicht das Gefühl, ich werde jetzt negativ geschockt. Und was ich auch positiv hervorheben muss, es gibt zwar auch ein paar fragwürdige Sachen, zum Beispiel, er nimmt irgendwann unzählige weibliche Elfinnen oder Elbinnen auf. Wirklich unzählige, die ganze Zeit davon erzählen, dass sie sich neu bevölkern wollen, aber es gar keine Männer mehr gibt. Und es ist dann immer ein Running Gag in der Serie, wie wollt ihr das denn machen? Und dann wird meistens, sagt er dann gedanklich, ich frage lieber nicht mehr nach. Aber abgesehen von solchen Sachen ist der nicht so sexuell. Neben den kleinen, das ist auch kombinierbar, neben den kleinen overpowerten Mädchen ist es mir manchmal auch zu sexuell in ganz vielen Isekai. Wo denn man sich denkt, das ist der feuchte Traum von einem 13-Jährigen und jetzt nicht so die geile, spannende Geschichte oder Fantasy-Welt.
Naja, aber auch der hier, weißt du, schon eine Harem-Show. Also es ist ja irgendwie wie auch in so einer Sekte. Hier sind irgendwie nur weibliche Leute, die dann, und du kannst dir auch sicher sein, wenn irgendein weiblicher Charakter eingeführt wird, ist sie mindestens in zwei Folgen auch irgendwie in dem Dorf.
Ja, sie hatten ja auch Lizard-Männer.
Ja, aber auch trotzdem. Also wirklich.
Ich weiß, was du meinst, aber ich finde diesen Harem-Ansatz nicht ganz so schlimm, wenn nicht in jeder
Folge... Er wird halt nicht so ausgeführt in dem Fall, ja.
Ja, stimmt. Wenn nicht in jeder zweiten Folge, wer nackt in seinem Bett liegt. So, und ja, ja. Er kommt rein und sagt, oh mein Gott, was machst du denn?
Es wird halt vorher eher weggeschnitten in dem Fall.
Ja, das finde ich bei Farming Life auch ganz sympathisch. Da kann man sagen, da ist irgendwann ein Charakter random schwanger. Das kann man ja schon mal verraten. Und ich gucke die Folge und dachte erst, ich habe eine Folge verpasst. Ich habe noch mal in die Episoden geguckt, wollte die Folge, ich habe die davor gesehen. Und einfach völlig random ist da ein weiblicher Charakter schwanger. Und es wird auch ewig bis zum Ende der Folge nicht richtig thematisiert, wer der Vater ist. Man denkt sich das die ganze Zeit.
Nee, doch, er sagt es dann noch.
Ja, irgendwann sagt es, aber ich dachte mir.
Es wird halt, also, dass das damit endet und dass quasi am Ende er sich fortpflanzt quasi, weil er auch Farmer ist. Das zieht's halt. Das passt schon, aber es gibt halt 0,0 Szenen, wo die irgendwie in irgendeiner Art und Weise romantisch zusammen sind, oder?
Ja, gibt's wirklich.
Kann ich mich nicht dran erinnern.
Nicht mal so ein Blick zu lange mit ein bisschen Kling-Klang-Musik.
Es gibt am Anfang halt dieses Missverständnis von wegen Heiratsantrag.
Nee, das haben sie mal erzählt, das Wort durchgesetzt. Er hat sie dann auch geheiratet.
Ja, ja, aber trotzdem gab es ja, weiß ich nicht.
Das ist
habe ich jetzt nicht so kommen sehen.
Das ist vielleicht so ähnlich wie mit dem Feld, wo er, wenn er mit die Hacke benutzt, braucht er keine Samen. Vielleicht hat er nur dran gedacht, so mit ihr zu schlafen und dadurch war sie schwanger. Das finde ich eine ganz schöne Theorie.
Also ein Vampir, der ein Jesus-Baby kriegt?
Das ist nochmal eine ganz andere Frage.
Das wurde auch gar nicht mehr thematisiert, dass sie ein Vampir ist und irgendwie Blut trinken muss.
Ja, doch am Anfang, dass er mal bei
erste ihr, Folge und dann
er kann bei sie kann bei ihm halt immer trinken.
Okay,
das geht dann schon. Ja, achso, und einen Punkt habe ich auch noch, ein Kritikpunkt. Mhm. Auch das ist ein Trope aus Isekai, den ich nicht so gut finde. Drachen, die sich in Menschen verwandeln. Auch das ist kombinierbar mit kleinen Mädchen und übertriebener Sexualität. Stellt euch das alles jetzt folgendermaßen vor. Ein mächtiger Drache verwandelt sich in ein kleines Mädchen, was dann von einem anderen männlichen Charakter sexuell angeschmachtet wird, der dreimal so alt ist, wie sie zumindest aussieht. Da frage ich mich auch manchmal, das sind so Tropes, die kleinen Mädchen, die Drachen, da habe ich es mitgefressen. Das werde ich heute auch noch ein paar Mal ansprechen.
Kannst du ja für jedes Monster mittlerweile sagen, glaube ich. Also.
Ja, weiß
nicht.
Die
sind halt, weiß nicht.
Kann ich ein Drache mal ein Drache sein? Ist in Japan vielleicht einfach
beliebt? Es muss immer irgendwie eine menschliche Form noch haben. Ist so ein Ding, glaube ich.
Ich vermute, das hat auch da was mit der Mythologie zu tun, dass da viel passiert ist, dass ein Drache irgendwie in sich einen Mensch verwandelt hat. Das muss ja irgendein Vorbild haben. Denke ich zumindest. Bei Dragon Ball ist es noch Shenlong. Das finde ich real.
Meinst du, es hat ein Vorbild oder ist es einfach?
Ich könnte mir vorstellen, dass das so.
Vielleicht wollen sie auch nicht ständig einen Drachen zeichnen. Sie wollen einfach nur. Ist auch wieder so ein Ding. Er hat dann wieder halt die Drachenpower in seinem Dorf.
Ja.
Aber eigentlich ist es auch wieder nur ein Charakter. Und alle wissen aber nur, oh, er ist ja ein Drache und deshalb geht dann alles wieder viel einfacher.
Ja, ich fand auch die Golems ein bisschen schade. Ich dachte, wie die denn da irgendwelche Steine und so transportiert haben oder Baumstämme, da hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, dass sie wie die Ägypter oder so sich irgendwelche Systeme bauen, wie die Riesensteine transportieren. Gerade dieser Bau von diesem Kanal in der einen Folge, bis dahin fand ich den Anime noch richtig cool. Das war zu leicht einfach. Aber es muss wahrscheinlich auch zu einfach sein, wenn du es in 12 Folgen durcherzählt haben willst.
Das Ding ist halt auch, je mehr du halt technologisch dich fortbaust, desto schneller kannst du halt auch Sachen machen. Und gerade wenn du ein Plottern bist und dann in den letzten Folgen das irgendwann ist, da musst du halt auch ein bisschen Progress machen und dann wird es halt immer mehr. Dann fallen aber diese ganzen handwerklichen Sachen halt komplett in den Hintergrund.
Hm. Ja, ich glaube halt, den Anime kann man auf jeden Fall empfehlen. Gerade für Stardew Valley-Fans oder von ähnlichen Harvest Moon oder solchen Spielen.
Ja, genau.
So Cozy Games halt. Der kann mit dem Anime nicht so viel falsch machen. Aber er sollte nicht zu viel Farming erwarten. Ich würde sagen, ist so vielleicht ein Drittel bis ein Viertel. Das Anime ist Farming. Der Rest ist Handel und Cooking. Und Socializing viel.
Ja. Auch so ein bisschen Case of the Day Comedy. Slice of Life wahrscheinlich.
Okay. Dann würde ich, glaube ich, mal den Anime wechseln. Und als nächstes haben wir, den hab nur ich gesehen, Kim Katsu, meine Arbeit als Missionar in einer gottlosen Welt. Dazu erstmal noch ein paar Randdaten. Das ist eine Zusammenarbeit von zwei Mangaka, Aoi Akashiro und Hangetsuban Sonsho. Ist vom Studio Palette, hat 12 Folgen von 2023 und man kann ihn auf Crunchyroll gucken. Ja, erstmal vielleicht kurz zur Handlung. Der Hauptcharakter ist Yukito Urabe. Und ist der Sohn eines Sektenführers in der realen Welt. Die beten den Gott, die Göttin Mitama an. Und in der ersten Szene wird er der Göttin geopfert. Er hatte auch einen kleinen Flashback, der ganz witzig ist. Ist nicht der erste Versuch, ihn zu opfern, aber diesmal gelingt es. Und er landet in einer Isekai-Welt. Diesmal tot durch Opfer vom eigenen Vater. Ja, das ist eigentlich so die Grundstory. Und dass er in dieser Welt feststellt, irgendwann, hier gibt es keine Religion.
Mhm.
Und er ist ja nicht nur Anhänger einer Religion vorher gewesen, sondern hat an seinem Vater auch vorgelebt bekommen, wie man Leute psychologisch manipuliert, damit sie Mitglied einer Sekte wären.
Also er hat schon eine Sektenführerausbildung genossen sozusagen.
Ja, passiv quasi, weil er mit seinem Vater aufgewachsen ist.
Okay, er war schon in den Strukturen drin, ja.
Ja. Und da, das ist eigentlich auch eine coole Idee. Leider geht's in dem Anime nicht so wirklich darum. Man muss mal sagen, erstmal, die Welt ist so, es gibt nicht nur keine Religion, Sexualität ist auch verboten. Was?
Wie bis, einfach verboten?
Ja, du darfst nicht darüber reden und du darfst dich, glaube ich, auch nicht fortpflanzen. Da kann ich mich nicht mehr 100% dran erinnern. Irgendwie ist es so, wenn du erwachsen bist und so verheiratet, wird dir irgendwann so ein Kind gebracht.
Vom Storch, okay.
Nee, vom Staat. Und die sagen,
vom Staat, okay, noch besser.
Das ist jetzt dein Kind. Und dann sagen sie, oh, ein hübsches Kind. Gibt es auch so eine Szene und dann ziehen die das groß. Was ist aber auch in dieser...
Wird das irgendwie erklärt oder ist es einfach, was man hinnehmen muss?
Das wird noch so ein bisschen erklärt, was noch wichtig ist, was auch in dieser Welt gibt. Exitus heißt das.
Mhm.
Wenn der Staat dir sagt, du bringst dich jetzt um, dann gehst du zum Marktplatz, trinkst so eine Pulle Gift, glaube ich, und stirbst.
Okay.
Was ich aber auch ein bisschen albern fand, weil...
Und nach welchen Kriterien machen die das?
Ja, ja, random.
Okay, gut.
Und das Beste ist aber, wenn man sich weigert, dann wirst du nicht dazu gezwungen, sondern jetzt kommen wir in das Dorf unseres Main-Characters, kommst du so ein Dorf von so Leuten, die im Exil leben. Die leben da aus verschiedensten Gründen. Ja, Moment, schon trinken. Oh. Entweder, weil sie nicht in die Gesellschaft passen, aber ein Grund, nicht in die Gesellschaft zu passen, ist, den Exitus abzulehnen. Was ich super finde. Stell dir vor, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Ja. Der Staat sagt,
einfach so ein Outcast.
Du musst dich jetzt umbringen. Und dann sagst du, ah, ich habe keinen Bock drauf. Naja, dann gehen da das Dorf dann, da.
Ja, genau.
Das fand ich schon mal ganz witzig. Und in diesem Dorf kommt halt auch der Main-Character an.
Aber ist das dann auch so, dass das Slums sind? Oder ist das einfach nur ein Dorf, ein anderes? Das ist
einfach nur ein Dorf. Da wird zwar mal erwähnt, dass die gesellschaftlich nicht anerkannt sind, aber die sind jetzt auch nicht gebrandmarkt oder so. Die würden jetzt...
Okay, wahrscheinlich können sie aber nicht zurück.
Ja, ist halt ein Tor.
Okay.
So, das ist so ein bisschen die Grundstory. Und ja, denn der Hauptcharakter, stimmt, das sollte man vielleicht erzählen, er will denn ein Exitus auch verhindern.
Mhm.
So, das schafft er nicht ganz, wird dabei umgebracht und fängt dann so im Sterben, ist alles Folge 1, das ist nicht so, fängt dann an zu beten und denkt sich, ja, wenn ich jetzt im Sterben nehme, bete ich jetzt mal zur Göttin von meinem Vater, für die ich auch geopfert wurde. Und zwar zur Göttin Mitama, die daraufhin erscheint und ihn rettet.
Mhm.
So, dann macht sie ihre Götter-Wunder-Magic und jetzt gibt es aber folgendes Problem. Danach guckt sie auf ihr Götter, auf ihre Götterstatistik, Statistiken sind super, und stellt fest, nach ihre Wunderpower ist alle, weil sie hat jetzt null Anhänger in der neuen Welt.
Ah, neues Power-System.
Ja, es wird auch innerhalb der Serie sein, sein Vater hat es geschafft, zehntausende Anhänger für ihre Religion zu begeistern und zu Gläubigern zu machen. Und jetzt hat sie das Problem...
Gläubiger oder Gläubige?
Gläubige.
Ja. Okay.
Weil vielleicht
wer weiß.
Beides. Zu Gläubigen zu machen. Und jetzt hat er folgendes Problem. Er hat das Kaiserreich wütend gemacht, weil er einen Exitus von anderen verhindert hat. Hat dabei auch noch, also Mitama, dabei auch noch zahlreiche Soldaten des Kaisers umgebracht. den Hauptmann in eine Frau verwandelt.
Okay, random.
Der wird deswegen auch exiled.
Mhm. Was?
Ach, ja, der muss, ja, muss jetzt auch in das Dorf.
Okay.
der muss jetzt auf jeden Fall auch in dieses Dorf. Und dann geht es darum, jetzt ist das Kaiserreich halt echt sauer auf die. Und die überlegen sich im Dorf, scheiße, du brauchst deine Wunderpower zurück. Wenn du uns nicht retten kannst, Mitama, als Göttin, dann kommt das Kaiserreich und killt unser Dorf hier.
Okay, dann geben sie einfach ihre Follower.
Ja, und jetzt geht's los. Die Leute kennen aber in dieser Welt keine Religion. Das heißt, er muss Leute zu Gläubigen machen, die vorher noch nie irgendwas angebetet haben. So, wer das jetzt der komplette Plot wäre ich richtig fein mit diesem Anime. Und er hat auch.
Klingt doch einfach nicht schlecht bis jetzt, ja.
Ja, und er hat auch immer mal wieder Szenen, wo er über psychische Sektenmanipulation redet, so Love-Bombing oder so. Wenn man sich mit True Crime beschäftigt und dann ein Fable für hat, habe ich persönlich, dann erkennt man ganz viel wieder. Und das macht dann auch Spaß. Aber eigentlich, ich glaube, ich habe selten einen so sexualisierten Anime geguckt.
Also es ist auch so eine Sexsekte oder was?
Auch sehr unangenehmer. Also erstmal, die Göttin Mitama sieht aus, als wäre sie, ich schätze, 8 bis 10 Jahre. Einer der männlichen Hauptcharaktere, so im Alter des Hauptcharakters, sagen wir mal so 16 bis 20, ist so krank sexualisiert, also nicht sexualisiert, wie soll ich sagen, er ist wie so ein Hund, der sie ausgemacht hat, er will sie.
Okay.
Und er will nichts anderes, er will ihre Füße lecken, er will von ihr geschlagen werden, er will alles. Und das ist es wird sogar einmal im Anime angesprochen, ey, sieht aus wie ein kleines Mädchen, ist das nicht krank? Das hätte der Macher dieses Anime sich mal denken sollen, bevor er diese ganzen Szenen gemacht hat, die dann auch nicht aufgehört haben. Das finde ich schon mal sehr dolle fragwürdig.
Und wie begründen Sie das dann, wenn Sie das innerhalb der Serie aufwerfen?
Naja, so richtig begründet wird es
nicht. Oder ist es wieder ein Erstpool einfach?
Ich glaube, wenn man wirklich Fan von dem Anime ist und den verteidigen will, will man sagen, ja, der Charakter sein Leben lang durfte er seine Sexualität ja nicht ausleben und musste die unterdrücken. Kein Wunder, dass die jetzt so aus ihm raussprudelt. Weiß ich nicht. Ich finde es persönlich sehr unangenehm zu sehen. Und dann kommen auch noch 3 Folgen in dem ganzen Anime, wo sie, also muss man dazu sagen, ich habe ein bisschen was geskippt, sorry. Irgendwann am Anfang, ganz am Anfang des Anime, kommt so ein Twist. Sie wollen dann den Kaiser killen. Gehen sie zum Kaiser und stellen fest, der ist schon tot. Ist eine AI, die alles kontrolliert. Und wir sind gar nicht in der Fantasy-Welt, sondern in der Zukunft. Das ist ganz am Anfang, darum erzähle ich das mal. Auch weil ich auf keinen Fall will, dass das noch jemand guckt, diesen Anime. Darum kann ich den auch spoilern.
Keine Public Service Announcement.
Ja, dann kommen die halt in diesen Raum, dann ist da so ein Skelett und so ganz viele Kabel. Ist richtig krass designt auch. Und dann stellen die fest, oh, das ist ja alles eine AI. Lass doch mal die AI kaputt machen. Dann müssen die Menschen sich nicht mehr selbst umbringen und es gibt wieder Sex auf dem Tisch. So. Dann machen sie das und jetzt kommt einer ihrer Verbündeten ist ein Verräter. Er ist ein Archon. Jetzt wird's interessant. Das sind so Wesen, die vom Kaiserreich erschaffen sind. Die sehen so technisch aus, als wären das so eine Mischung aus so Technik-Götter-Engelwesen.
Okay, also Cyborg-ähnlich.
Ja, also so ein bisschen, als hätten sie göttliche Kräfte oder so wie ein Engel, aber so mit Roboter so ein bisschen. Aber auch nicht alle, die sind auch sehr verschieden.
Und dann futuristisch oder eher so Steampunk?
Eigentlich sind die alle nackt.
Okay.
Und haben an ihren intimsten Stellen so komisch verpixelte Lichteffekte, als wäre das so ein Rechnerlicht.
Das denkst du dir gerade aus.
Nein.
Gut, okay.
Eigentlich sind die alle nackt die ganze Zeit und haben so komische Lichter über ihren Stellen. Aber das sind ihre erwachsene Formen, die übersexualisiert sind. Die sind auch gern sonst, da jetzt kommen wir wieder, kleine Mädchen. Ja, und dann geht es im Anime drum, die Archons kämpfen gegen Mitama um Gläubige. Das heißt, er muss dann quasi gegen verschiedenste Sekten und Formen von Glauben ankämpfen. Auch das wäre eigentlich interessant. Aber es passiert.
Ja, eigentlich schon. Ja, könnte man wieder die verschiedenen Aspekte in irgendwelche Fähigkeiten verwandeln oder so.
Das passiert im Anime ein bisschen zu spät, finde ich. In Folge 4, 5, ich sage am Anfang, aber es passiert einfach zu spät. Und dann sind sie 3 Folgen bei der Sex-Sekte, wo es nur noch ums Ficken geht. Und dann sind sie bei so einer anderen Sekte, wo die so kleine Kinder entführt und bekehrt. Und wer soll die retten, die kleinen Kinder? Genau. Die vorher bei der Sex-Sekte war. Das heißt, wir haben dann 3 Folgen über die Sex-Sekte und dann kommt wieder die Sex-Göttin wieder, um gegen die andere Göttin zu kämpfen. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Also die Hälfte, das sind ja 12 Folgen, die Hälfte dieses Anime spielt um diese Sex-Göttin. Und vorher sind die ganzen unangenehmen Szenen mit dem perversen Typen Mädchen. Eieiei. Das war so ein Ding wie so ein Autounfall. Ich wollte es jetzt auch zu Ende gucken, weil ich habe jetzt angefangen. Das Schlimme ist, ich vermute eine zweite Staffel, weil sie haben noch nicht es geschafft, alle anderen Sekten zu zerschlagen. Weiß ich nicht, ob ich glaube, ich würde es mir angucken, aber nur aus einem Grund.
Warum?
Der einzig coole Charakter in der Serie ist meiner Meinung nach in den Flashbacks sein Vater. Also wenn er nicht mal Flashbacks, aber wenn er an den gedacht hat, immer wie sein Vater die Situation gelöst hat.
Der klingt, wieso? Was macht er so?
Der ist nämlich der Sektenpsychomeister.
Ach, der Oberguru.
Ja, er ist der Oberguru und er wundert sich, wenn er hunderte Follower rekrutiert hat, wie sein Vater es geschafft hat, so Zehntausende zu kriegen. Und dann kriegt er das erste Mal Respekt vor seinem Vater. Ja, das finde ich halt. Und noch einen Punkt, warum man das auch nicht gucken sollte. Es kommen immer wieder, weil es ja auch eine Fantasy, auch wenn es die Zukunft ist, ist es eigentlich eine Fantasy-Welt, da kommen immer wieder Monster vor. Die heißen Skullbestien oder so, keine Ahnung. Die sind
haben die Schädelköpfe?
Die sind CGI-animiert aus der Hölle. Die sehen aus wie irgendwie eine Spielzeugwerbung aus den 2000ern.
Nice, das ist auch nochmal schön nochmal die Kirsche auf der Sahne.
Vor allem auch komplett aus dem Nichts kommt auf einmal zu den Anime-Figuren so eine komische CGI-Figur, die auch hässlich designt sind. Weiß nicht, also mein Fazit zum Anime war eine gute Grundidee, aber ansonsten ist es irgendwie fragwürdig übersexualisiert und es sieht CGI-mäßig kacke aus. Und wenn es eine zweite Staffel gibt, muss der Vater reinkommen, der vielleicht ein bisschen mehr das ganze Thema wieder Richtung Sekte und Religion lenkt und ein bisschen wieder weg von dem ganzen Sex-Ding. Das kann ja dennoch eine Rolle spielen und ein bisschen Fanservice in Anime, das geht bei mir in ein Ohr rein, ins andere raus. Aber wenn es halt nur darum geht, kann man das auch nicht so gut abschalten.
Irgendwie. Ja, weil 3 Folgen ist schon ziemlich viel Screentime, allein das schon.
Ja.
Und in den anderen Folgen hast du es ja auch noch bestimmt.
Ja. Das hört erstmal nicht auf. Gut, ich würde vielleicht erstmal wieder zu einem Anime wechseln, der mich nicht so doll aufgeregt hat.
Hm.
Den haben wir auch wieder beide gesehen. Ich versuche meinen Titel erstmal richtig zu sagen. Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon.
Genau, das ist so ein Anime. Da guckt man sich die Inhaltsangabe an und denkt sich, okay, die Story ist so abgedreht, das könnte eigentlich schon wieder lustig sein. Und zwar geht es darum, dass so ein Otaku-Nerd, der sich für Vending Machines interessiert, ist ja in Japan ganz groß, da gibt es ja gefühlt für alles irgendeinen Automaten, der das einfach verkauft. Und der wird eines Tages beim Fahren auf so einer Serpentine am Meer hinter einem Laster von einer Vending-Maschine erschlagen, baut einen Unfall und stirbt. Und weil er halt Vending-Maschinen so feiert, wird er dann in einer anderen Welt wiedergeboren als Vending-Maschinen. Und steht dann erstmal vor einem Teich, muss erstmal die Grundlagen checken und merkt, okay, ich habe ein Limit am Tag, einfach so eine Währung. Und von der muss er auch Strom kaufen. Das heißt, er muss am Tag einen Mindestumsatz generieren mit seinen Waren, damit er sich überhaupt das Leben leisten kann. Und was man noch sagen muss, er kriegt eine Gabe, das ist wie so ein Götterbonus, sag ich mal, am Anfang gratis. Und er sucht sich Barriere aus. Das heißt, er ist ein Automat, der rumsteht, er kann auch nicht laufen. Er ist halt immer darauf angewiesen, dass irgendwas um ihn herum passiert. Und er hat eine Barriere, das sind so seine Tools. Und dann kann er mit dem Geld noch ein bisschen so ein Sortiment halt anpassen, wo er sich vielleicht überlegt, okay, da könnte ich jetzt viel Einnahmen machen. Genau, das ist erstmal der Grundplot, würde ich sagen. Und von da geht's dann los.
Ich würde noch ganz kurz ergänzen, er hat 12 Folgen, ist von 2023, basiert auch auf einer Light Novel, wie fast jeder Isekai, und ist vom Studio Gokumi, auch vorher noch nie gehört.
Nee, sagt mir jetzt auch nichts.
Ja. Was ich interessant finde, ich will direkt mal auf die erste Szene eingehen. Weil von allen Isekai hat dieser Anime was bei mir bewirkt. Kannst du dich erinnern, wieso er diese Barriere noch braucht in der ersten Szene?
Ja, soll ich das schon erzählen?
Ja, kannst du ruhig erzählen.
Also er ist halt in diesem Sumpf oder in dem Teich und er ist halt ein magischer Gegenstand. Das heißt, er fällt auf und dann kommt so ein Krötenmann.
Ja, mehrere Froschmänner.
Genau, Froschmänner. Ja. Finde auch gut, dass sie alle Spezies einfach mal mit Mann hinten benennen. Ja, Froschmann sind die Ersten.
Das finde ich auch gut und sympathisch.
Ja.
Und auf die wollte ich nämlich mal eingehen. Weil selten habe ich in einem Anime so sehr gedacht, so ein Froschmann packe ich.
Hm.
Also wirklich, diese ganzen Dämonen.
Er ist halt auch, so ein kleiner Sumpf-Ork, so kannst du dir vorstellen.
Die sind auch, die normalen Menschen werden ja auch im Vergleich gezeigt, sind alle einen Kopf größer oder zwei. Und das sind so japanische Jugendliche. Also die sind im Schnitt bestimmt einen Kopf kleiner. Für so einen Froschmann muss ich sein wie ein Riese in One Piece.
Es sind nur 100.
Ja, also wirklich. Ich bin aber ehrlich, die mit den Äxten sahen gefährlich aus. ich würde mir die Gegner so Sherry picken und würde auf die mit den großen Keulen gehen. Das tut auch weh, aber ich glaube, die haben nicht genug Kraft, um mir den Arm instant zu brechen oder zu zermalmen. Ich will auf jeden Fall, wenn ich gegen einen Anime-Gegner antreten will, gegen so einen Froschmann.
Aber ich fand es auch gut am Anfang, dass der Frosch dann halt auf den Automaten einschlägt, merkt, oh, komme ich nicht weiter, und dann erstmal seine Buddies holt. Und dann so eine Horde wütender Froschmänner ihn erstmal ein bisschen versucht aufzumischen. Das war schon, musste ich lachen. Fand ich gut.
Ich habe es aber auch gefühlt. Ich habe früher am Gymnasium.
Das ist wie dieses Yakuza-Meme, wo so ein übelst gestylter Yakuza gegen so einen Pfeiler läuft. Das ist einfach so ein Straßenschild. Und dann holt er seine Buddies und dann prügeln sie dieses Straßenschild zusammen.
Ich wollte nur gerade sagen, ich habe früher am Gymnasium aber auch manchmal, wenn ich pleite war, in der Pause und keiner da war, am Automaten geschüttet. Und ich weiß
nicht. Ja, da gibt es natürlich Tricks.
Ich und ein Kumpel haben insgesamt zu zweitmal eine Packung rausgeholt mit viel Arbeit. Aber die Packung war sehr gut.
Was auch immer Schlimmes fand ich, hatte ich auch oft in der Uni, die ganzen Automaten. Und da hattest du manchmal so Sorten, wo du immer im Wechsel kaufen musstest. Das heißt, wenn deine Sorte nicht vorne ist.
Ich verstehe.
Und das waren halt immer die seltenen Sorten, die waren halt geiler. Und da musste man teilweise erstmal wen finden oder halt irgendwas kaufen, was man eigentlich gar nicht unbedingt will. Das war bitter. Ja.
Achso, ich wollte noch sagen, was sich bei mir ganz dolle eingebrannt hat bei Reborn as a Vending Machine, ist dieses, ich habe es auf Deutsch geguckt, herzlich willkommen.
Ja, stimmt. Muss man auch dazu sagen, er kann nicht nur nicht laufen, er kann halt auch nicht sprechen. Er hat nur so ein paar Sound-Samples, die halt voreingespeichert sind in seinem Memory-Chip und damit muss er halt kommunizieren. Das heißt, wir als Zuschauer, okay, wir hören ihn, aber alle anderen hören nur diese Sound-Samples.
Ja, ich glaube, es war noch bitte eine Münze einwerfen, bitte oder sowas. Und das eine habe ich nicht verstanden.
Bitte kommen Sie bald wieder, gab es, glaube ich, noch. Und
das war wohl nichts oder so? Ich weiß
nicht. Das war wohl nichts, genau.
Obwohl ich mich frage, wann Automat dir das sagen sollte. Das ist ja voll die Verarsche.
In der einen Folge gab es so eine Szene, wo die erklären, dass wenn du da was kaufst, kannst du immer noch an so einer Lotterie teilnehmen.
Ach, stimmt.
Und dann, je nachdem, was passiert,
ach, so ist
die
war
Szene
das
mit dem Großvater.
Dann habe ich das falsch verstanden. Ich habe noch so geschimpft, was das für eine Abzocke ist. Ich dachte, jetzt gambelt der Opa hier den ganzen Tag am Automaten und dann gewinnt er den Hauptpreis und es ist eine Flasche Wasser. Ich dachte mir schon, das ist übelst die Abzocke. Aber wenn er das zusätzlich immer
kriegt. Ja, das ist nur so ein.
Okay, dann ist das auf jeden Fall schon ein
bisschen. Aber du kaufst fehl. Ja dann trotzdem das Item. Also der Vending-Automat hat ja dann Plus gemacht.
Ja. Wobei ich sagen muss, was für Items du kaufen kannst, ist vielleicht auch manchmal mein größter Kritikpunkt. Weil man kann zum Beispiel sagen, ein Beispiel will ich nennen. Es gibt so eine größere Kampfszene. Und die löst der Automat, indem er den Leuten Pepsi-Bomben andreht. Mit Cola und Mentos.
Genau, ja.
Oder Pepsi und Mentos. Und dann denke ich mir, also Froschmänner sehen schon echt schwach aus, aber vom bisschen Cola fallen die bestimmt nicht tot um. In dem Anime schon. Das kam mir so ein bisschen, es kam mir ein bisschen lazy vor.
Ja, so konstruiert halt, ne?
Ja, ich dachte.
Hat dieser erste Kampf gegen den ersten Boss, sage ich mal, ne?
Ich dachte mir, heißt jetzt wie ein schlechtes Beispiel, aber ein Dr. Stone hätte sich da ein bisschen raffinierter was überlegt. Was könnte in so einem Automat drin sein? Wie kann man es kombinieren?
Es wird später aber auch, finde ich, ein bisschen besser noch. Das ist halt, die wollten einmal irgendwie einen Kampf inszenieren, habe ich das Gefühl gehabt. Weil der Bossgegner ist halt auch unendlich langsam, muss man mal sagen. Oder die haben es irgendwie so geschnitten. Auf jeden Fall dachte man, der steht da einfach und wartet, bis die ganzes Zeug machen.
Ich hätte vielleicht hätte ich sogar cool gefunden, wenn die gar keinen Kampf zeigen. Sondern wenn es einfach nur darum geht, dass er vor einem Dungeon steht.
Ich fand es halt gut, diesen Support-Logistik-Ansatz, dass er halt in irgendwelchen Raid-Gruppen dann dabei ist, weil er halt ständig Proviant generieren kann.
Ja. Was ich mir dachte, auch bei dem Anime, ich hätte, das wäre die perfekte Handy-App als Game. Du hast auf deinem Screen, auf deinem Smartphone einfach das Automaten, die Auslage und musst dann irgendwie managen. Könntest du ja auch in der Fantasy-Welt machen mit irgendwelchen Waffen und so. Es gibt so ein ähnliches Spiel, das heißt Moonlighter mit einem Geschäft.
Okay.
Aber sowas hätte ich, das dachte ich mir, das wäre eine richtig coole App, wo du einfach dieser Vending-Automat bist. Das ging mir die ganze Zeit durch den Kopf.
Kann man bestimmt was draus machen.
Und was ich halt schade fand, ich fand halt schade, dass er nie irgendwie mal coole Waffen-Upgrades, also dass er als er bietet nie richtig Waffen an. Bietet immer nur Dinge an, die um die Ecke als Waffe genutzt werden. Das finde ich auch okay, aber dafür fand ich es nicht cool genug, was um die Ecke gedacht wurde. Was ich aber sehr wholesome fand, dass das wieder, es war wirklich kein perverser Anime.
Das dachte ich mir auch. Und da muss man dazu sagen, es gibt ja auch Kondomautomaten.
Ja.
Und darin verwandelt er sich natürlich auch. Aber selbst die Szene war eher so, da kam ein Doktor oder eine Doktorin, hat das erklärt, was ein Kondom ist und gemeint, ja, jetzt können wir endlich diese sanitäre Krise lösen. Und dann war das eigentlich schon wieder gut so. Also da war jetzt nicht irgendwie irgendwas noch dargestellt oder übersexualisiert oder irgendwas, sondern es war einfach nur kurz erklärt, es gibt's auch und dann ging's weiter so.
Obwohl eine Szene war ein bisschen fragwürdig, wenn man nicht von dem, was dargestellt wurde, aber vom Subtext. Da wollen irgendwann so ein paar Banditen, die bringen den Automaten irgendwann zu einer, die kennt sich mit magischen Items aus. Und die hält die halt hin, die Banditen, bis die bezahlt oder so. Und dann beschließen die eine Nacht, wir gehen die jetzt nachts überfallen. Und es.
Wer macht den Metal Gear Solid Move mit den Heften, ne?
Das habe ich nie gezockt, Metal Gear Solid.
Ja, das ist so ein Ding, du kannst bei Metal Gear Solid halt so Hefte hinlegen und dann lenkst du die Wachen ab und die gehen dahin.
Ah, okay.
Also ich dachte ja, dass das so eine Referenz ist in dem Moment.
Das kann gut sein, dass es so ist, aber ich dachte mir, okay, wenn sie jetzt das Porno, also das Pornomagazin hält sie ja gerade ab, zu dieser Frau zu gehen. Was wollten sie
ja,
mit dieser
schon.
Frau machen,
stimmt
wenn
schon.
Das Pornomagazin sie gerade befriedigt, da nicht hinzugehen? Das ist so die einzige Szene, die mir so ein bisschen im Kopf geblieben ist, aber ansonsten würde ich sagen, ist das auch eher ein Wholesome-Ding.
Genau, ja.
Das kann man auch mal gucken, ohne sich zu schämen, wenn wer zufällig in den Raum kommt, während man das guckt. So, das bei dem hier mit dem Missionar kann man das auf jeden Fall nicht. Da kann man keine Folge gucken, ohne sich zu schämen. Ja. Okay, das würde ich sagen, war es schon zur Vending-Maschine. Das ist so ein kleines, nettes Ding, was man mal am Stück abhandeln kann.
Ja, ich fand das Opening noch ganz catchy. Und ich habe überlegt, woher ich das kenne. Und das war auch von derselben Band, die auch für Death Parade, diesen Billardsaal, wo die Seelen so dann ankommen. Da hatten die auch schon ein catchy Opening. Ist mir noch aufgefallen.
Ich sehe gerade übrigens auch die Zeit. Ich würde überlegen, dass wir vielleicht noch zwei besprechen. Und dann machen wir nächstes Mal vielleicht die nicht in der Fantasy-Welt spielen, sondern die in der digitalen Welt spielen. Dann kann
genau,
man
da haben wir auch noch genug.
Dann kann man das so ein bisschen auftrennen, das finde ich ganz gut. Okay.
Da waren wir uns ja eh nicht so ganz sicher, ob das vielleicht sogar eine extra Kategorie ist und passt das ja mit so einem Softcut.
Ja, wir sind halt auch noch ganz am Anfang von unserem Podcast, da muss man sowas halt auch noch mal ein bisschen herausfinden und ausprobieren, weil man manchmal auch nicht weiß, wie lange man über einzelne Folgen Anime redet. Okay. Dann wollen wir mal vielleicht über was Aktuelleres reden. Und zwar ziemlich aktuell. Ich muss es nur eine Sekunde finden. Und zwar, wir können es ja schon mal sagen, es ist der Suicide Squad Isekai Anime. So gerade so Superhelden aus dem Westen, ob es jetzt Marvel ist oder auch DC, wenn man durch meine Anime-List sieht, sieht man ja sehr oft irgendwelche Auftragsarbeiten. Ich glaube, das machen die im Westen ganz gern und ich glaube, die Japaner finden das auch ganz cool, dass man halt mal eine Lizenz hat von einem westlichen Helden. Ja, und weil es halt Suicide Squad, bin ich auch ganz ehrlich, ich bin nicht so ein Fan von den Filmen und den Games wahrscheinlich, aber weil es halt so beliebt ist, dachte ich, guckt man da mal rein. Kann man sagen, es hat mal ein bisschen weniger Folgen als sonst. Es hat nur 10 Folgen. Und es ist von 2024. Und von Wit Studio. Mein Studio, was man auch kennt. Der Mangaka, der existiert nicht wirklich, weil es direkt eine Serie war und eine Auftragsarbeit. Aber ich habe das Screenplay gefunden. Das wurde geschrieben von Teppei Nagatsuki und Eiji Umihara. Ja, und man kann das gerade gucken, auch auf Aniverse und auch auf Galactic Stream. Und kaufen kann man es sich auf Apple TV und Prime. Zur Handlung kann man erstmal sagen, die ist sehr, ich liebe die Handlung. Das Suicide Squad wird losgeschickt in eine Isekai-Fantasy-Welt, um dort eine Business-Beziehung aufzubauen, weil die Menschenwelt gern die Rohstoffe möchte.
Schon mal gut.
Da dachte ich mir schon, das ist
Public Relations.
Ja, Public Relations. darauf, und was denkt man sich, wenn man mit einer anderen Dimension eine Business-Beziehung aufbauen will, eine langanhaltige wirtschaftliche, schicken wir Harley Quinn.
Einfach die schlimmsten Verbrecher, die präsentieren uns.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn.
Schon mal gut.
Ja, und so ein bisschen wie auch so die Suicide Squad Filme, es ist ein bisschen wie ein Musikvideo. Ich kann mal ein bisschen was sagen, was ich mir so aufgeschrieben habe. Mein erster Stichpunkt ist, Fantasy-Welt ist banal und nicht nachvollziehbar. Da sind lauter Fantasy-Charaktere, die da rumrennen, und da wird eine Königin und eine Prinzessin dargestellt und die sind einem völlig egal. Die bleiben auch komplett charakterlos. Die haben auch nicht wirklich coole Kampfszenen.
Sind einfach nur Kulissen dann.
Sie sind Kulissen, damit man sagen kann, hey, wir haben hier eine Fantasy-Welt. Meiner Meinung nach hättest du das nicht gebraucht, weil eine Sache, die mir wirklich, wirklich gut gefallen hat an Suicide Squad Anime, ist erstmal der Look, das ganze Design der Charaktere ist mega nice. Crisp, könnte man sagen, wie die aussehen.
Ja, allein schon am Anfang, also ich habe nicht so viel geguckt, aber am Anfang schon die Vorstellungssequenz, die hat schon Spaß gemacht. Vor allem auch mit der Musik zusammen, fand ich so ein bisschen jazzy im Hintergrund. Und dann schöne Comic-Cuts mit Einblendungen. Jeder hat seine kleine Szene, zeigt kurz seine Power und dann hat er so einen guten Flow entwickelt.
Und visuell wird es auch noch schöner. Ich habe es ja komplett durchgeguckt. Irgendwann in der Mitte der Serie gibt es einen unfassbar geilen Kampf, wo ich mir dachte, da war ich schon fast traurig, da ich dachte, Harley Quinn hat jetzt so einen krass animierten Kampf gegen eine andere Schwertkämpferin. Ich dachte, viele moderne Anime machen es lange nicht so gut wie diese Szene. Und es kommt später auch noch ein Kampf, der ist auch noch sehr cool. Im Suicide Squad, wer das nicht kennt, gibt es einen Charakter, der ist ein humanoider, riesiger Hai. Der hat einen sehr geilen Kampf gegen einen Krokodilmann unter Wasser. Und dann wird das noch so, kriegen beide noch Verstärkung und es wird so Wrestling-Tag-Team-mäßig.
Okay, nice.
Und der Kampf ist wirklich cool, der macht Spaß einfach.
Also mein Eindruck war auch, dass ich es auf jeden Fall weiter gucken werde. Finde ich gut, dass sich das bestätigt.
Ja, und was man auch sagen kann, was ich auch super finde, ist die Gags. Es sind wirklich viele gute Gags drin. Ich fand die Gags im Anime besser als jetzt in den zwei Realfilmen, die ich gesehen habe. Und die Action ist halt wirklich gut. Es hat ja auch nur 10 Folgen. Hätte vielleicht auch nur 7 oder 8 haben können. Mein einziger Kritikpunkt ist, dass in dieser Fantasy-Welt auch die Bösen sind ganz oft auch DC-Charaktere.
Okay, aber bietet sich doch eigentlich an, oder? Also ja, hätte ich jetzt schon erwartet, dass das dann halt irgendwelche sind.
Ja, aber dadurch gibt es sehr oft den Twist, ha, ich bin gar nicht der Böse. Ich bin der Böse. Und ich bin eigentlich auch gar nicht der Böse, weil ich wurde gebrainwashed von dem eigentlichen Bösen und so weiter.
Ach so,
und
so fort. Also DC-Writing.
Ja, und na, das gut. Dachte ich mir, meinetwegen hätten sie da einen Dämonenkönig mit einer fetten Krone hinsetzen können, der Feuer speit, und hätten sie gegen den gekämpft. Das hätte ich auch völlig in Ordnung gefunden. Ich kann es aber überraschenderweise, obwohl ich überhaupt kein Suicide Squad-Fan bin, und ich mag auch Harley Quinn tendenziell eher nicht.
Ich fand auch, Harley Quinn kam im Anime, ich weiß nicht, in den echten Verfilmungen, ich habe auch Birds of Prey geguckt, ist halt immer diese Überdrehtheit, und warum ist sie eigentlich so stark, wird eigentlich nie wirklich erklärt. Das ist immer eher irgendwie so ein Plot-Ding, oder sie hat ein bisschen Glück, oder es ist immer so auch ein bisschen konstruiert. Ich finde, das passt in einem Anime-Setting irgendwie viel mehr, weil da ist jemand, auch wenn es so eine Rockerin mit einem Baseballschläger ist, die kann ja trotzdem irgendwelche Anime-Kräfte haben und dann entsprechend abgehen. So, das ist irgendwie das bessere Setting dafür. Ist dankbarer, finde ich.
Im Anime geht sie teilweise eher so ab wie Kakashi von Naruto, wie sie Leute auf die Schnauze haut. Also es ist echt gut animiert.
Fand ich auch in den ersten Folgen schon. Ja. Auch bei dem einen, ich fand teilweise waren die Linien irgendwie so richtig squiggly und handgezeichnet. Gerade in diesen Nahkampfszenen auch mit dem Schwert. Gab es am Anfang auch einen kurzen Kampf.
Ja, gerade bei guten.
Und auch die Designs fand ich gut. Dieses Auto am Anfang, wo der Joker mit der Orgel spielt und die Pedale unten die Musik noch weitermachen. Ja. Und dabei so eine Verfolgungsjagd ist. In so einem Steampunk-Oldtimer, das hatte immer einen Flow drin, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe hier noch einen kleinen Kritikpunkt, das ist mein letzter Stichpunkt, den ich aufgeschrieben habe. In der Serie irgendwann kommt ein Drache, den sie als Baby kennenlernen. Und ich sag mal so, in der letzten Folge ist er ausgewachsen. Und das denke ich mir, andere, ich habe ganz schön viel zu kritisieren mit Drachen, merke ich gerade in dieser Folge. Aber auch das nervt mich in Anime und in Geschichten. Ein Drache, wird immer wieder gesagt, wird Jahrhunderte, Jahrtausende alt. Es gibt Millenniumsdrachen. Den gibt es in Yu-Gi-Oh! Und den gibt es sogar in der One-Piece-Filler-Staffel. Die wären 1000 Jahre alt. Warum werden die in Anime ganz oft innerhalb von einer Woche ausgewachsen? Ich hab das mal gegoogelt. Ich habe geguckt, was ist die größte lebende Landschildkröte? Ich habe vergessen, ich glaube, die Lederhalskröte oder so, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber, die braucht ungefähr 15 bis 20 Jahre, bis die ausgewachsen ist. Das ist nur eine fucking Schildkröte. Wir reden hier von Drachen. Die sind 10 bis 100 Mal so groß wahrscheinlich. Ich hätte gern mal ein Anime, wo die ein Drachenbaby kennenlernen in der ersten Staffel. Und in der letzten Staffel ist es auch noch ein Drachenbaby.
Ist halt nur ein kleiner Wimpernschlag für den.
Ja, ich weiß, das ist nur so ein kleiner Kritikpunkt, der den meisten Leuten scheißegal ist. Aber ich will nicht mehr diese Drachen mit Wachstumshormonen sehen in Anime. Wenn das ein Anime ist, der...
Alle auf Stoff.
Wenn der über Jahrhunderte sich zieht, die Geschichte vom Anime gibt es ja auch manchmal, oder über Jahrzehnte, dann meinetwegen, aber nicht, wenn die da eine Woche sind und dann ist er groß. Da bin ich raus.
Ja, muss schon Timeskip geben.
Ja, aber wie gesagt, insgesamt kann ich sagen, kann ich empfehlen, gerade für Leute, die eh schon Suicide Squad ganz sympathisch finden und auf coole Action stehen. So, auf jeden Fall eine Empfehlung.
Ich werde es auf jeden Fall weitergucken.
Ja. Den nächsten Anime hat nur Flori gesehen. Da lehne ich mich jetzt mal zurück und höre mal zu, worum es da geht.
Genau, der ist auch relativ neu. Der ist jetzt gerade erst zu Ende gegangen. Januar 2025 hat er angefangen. Hat auch wieder 12 Folgen und ist vom Studio MAPPA. Hat aber keine Vorlage, sondern ist ein Original, Original Piece. Und ist zum Beispiel auch bei den Anime Crunchyroll Awards auch dafür nominiert. Genau, ansonsten Es ging um Hirose Natsuko. Sie ist eine Manga-Zeichnerin. Schon von klein auf wollte sie immer zeichnen. Hat es auch geschafft. Hat dann auch in einem Studio ihren ersten Film produziert. Und war damit sehr, sehr erfolgreich, sodass sie jetzt eigentlich freie Hand hat, was das angeht. Und sie ist so ein bisschen wie ein Regisseur, der es in Hollywood eigentlich auch geschafft hat und jetzt erstmal Geld kriegt und mach mal. So, hier habe ich was, mach erstmal. Das Problem ist aber, dass sie nie gelernt hat, so im Team zu arbeiten. Und jetzt muss sie, obwohl sie noch relativ jung ist, auch noch ein Stück über Liebe schreiben. Also hat sie schon mal von beiden keine Ahnung, weil sie nur so ein Arbeitstier ist. Und eines Tages ist sie so eine Bento-Box mit Meerestieren und stirbt. Und findet sich dann in dem Werk wieder, was sie halt als Kind immer gefeiert hat und was sie inspiriert hat. Das heißt, sie ist jetzt in einem Setting, wo sie quasi die Geschichte kennt und hat als Superkraft das kann ich vorher auch nicht, das ist so ein Stück Metall, da kannst du die einzelnen Frames von den ganzen Keyframes und so draufstecken und dann festmachen und dann kannst du die immer so durchblättern. Das ist eh ganz cool, diese ganzen Handgriffe und so, wie funktioniert das in so einer Redaktion, haben sie am Anfang so ein bisschen beleuchtet. Genau. Und dadurch, dass sie jetzt dieses magische Tool hat, kann sie innerhalb dieser Welt Sachen zeichnen und die sind dann auch so Storyboard-mäßig animiert. Das heißt, du hast ein Anime und darüber sind die Storyboards, die dann Sachen machen.
Das ist ja witzig. Das ist ja das Game Scribblenauts.
Ja, so in die Richtung kann man das schon sagen, genau. Problem ist jetzt natürlich, sie muss erstmal klarkommen in der Welt. Und dadurch, dass sie weiß, was passiert, versucht sie natürlich, die Leute zu retten mit dieser Power. Und das ändert natürlich dann wiederum die Geschichte. Und so geht dann so ein bisschen der Plot los. Sie lernt dann so eine Gruppe kennen, die sie auch schon kennt, diese Helden, die ihren Film halt bestimmt haben. Und die verteidigen halt so eine Stadt gegen Voids, sind einfach so, Alien-Gegner. Und da lernt sie dann halt innerhalb dieses Squads, weil das auch wieder so neun Helden, die werden so ein bisschen stilisiert. Aber die Gruppe ist nicht mehr komplett, weil schon ein paar Sachen passiert sind, wo sie natürlich immer die Backstory kennt. Die anderen wissen das natürlich noch nicht, dass sie das weiß. Und dann, lernt sie halt in der Gruppe zu arbeiten. Innerhalb dieser Helden fühlt sie dann quasi einen Teil auf, weil sie mit dieser Kraft halt den Leuten in diesem Dorf helfen kann.
Was ich mich gerade frage, inwiefern, du hast gesagt, sie malt dann irgendwelche Sachen dann storyboardmäßig in die Welt. Mhm. Also hast du ein paar Beispiele für? Also malt sie zum Beispiel was zu essen und dann erscheint Essen? Oder wie stelle ich mir das? Oder hält sie Zeit an?
Zum Beispiel kommen die Voids, sie greifen an, die merken, wir schaffen es nicht. Und sie zeichnet dann zum Beispiel Tiger Mask.
Okay.
Und dann ist es so, dass diese Storyboard-Tiger-Mask-Figur gegen die Voids kämpft und die auch so wegsuplext und so weiter. Und dann hast du immer mal verschiedene Anspielungen an andere Anime und so, die dann halt
das ganz
immer
cool.
Spezifisch auf die Situation, was könnte ich jetzt zeichnen, damit die Situation aufgelöst wird. Gibt auch ein paar Überraschungen, fand ich auch ganz gut, muss ich auch mal lachen. Und genau, und das Ding von MAPPA ist halt, dass sie ja eigentlich ganz gut animieren. Und hier habe ich das Gefühl aber, dass das meiste Budget in die eine Sequenz gefallen ist. Und zwar immer, wenn sie was zeichnet, weil ihr erster Erfolg war auch so ein Magical Girl-Ding, hat sie so ein Magical Girl-Intro, wo sie halt, wo alles rumfliegt, die Zeichenblätter fliegen ihr zu, sie zeichnet ganz schnell und passieren halt ganz viele Dinge. Genau, und die wird halt jede Folge abgespielt. Das war ein bisschen schade. Beim ersten Mal dachte ich, oh nice, jetzt gehen die Animationen los. Und dann, ich meine, es ist so ein Magical Girl-Ding, dass man das eh immer hat. Von daher kann ich das schon nachvollziehen. Aber das ist eigentlich das Einzige, was mir ein bisschen aufgefallen ist.
Ist ja eh auch oft so bei Folge 1 und bei der letzten Folge ist das meiste Budget drin und zwischendrin fragt man sich manchmal, was ist denn hier jetzt los?
Es ist natürlich nicht immer ein Kampf, es ist auch eher so ein bisschen ruhig, dann halt mal ein bisschen Comedy auch. Dann gibt es ein paar Sachen auch vom Plot her, was passiert, wenn die Story vorbei ist und ich bin noch in der Welt? Das ist ja auch so eine Frage.
Ich frage mich halt auch, ob es halt so Anspielungen gibt, wenn ich das höre über klassisch Mangaka, zum Beispiel gibt es eine Szene, wo sie 1000 Sachen am Stück malen muss und sagt, aus meiner Zeit als Mangaka kann ich das zum Glück, weil ich so trainiert bin. So eine Anspielung erwarte ich irgendwie.
Es gibt auch Flashbacks, wie sie die Fähigkeiten quasi gelernt hat.
Ah, okay. Also genau wahrscheinlich, was ich mir gerade so vorstelle.
Ja, also es ist nicht so Sensei-mäßig, es ist halt, weil sie sich auch viel selber beigebracht hat.
Nee, klar, aber so die Arbeitskultur von einem Mangaka.
Genau, man sieht immer, weil die Leute das ja auch nicht kennen, sieht man das auch für den Zuschauer mit, wie das halt auch in echt ist. Und der Plot darum wird auch noch so ein bisschen aufgegriffen, sag ich mal.
Wie viele Folgen hatte das?
12 Folgen. Aber das finde ich auch okay, weil die ist auch abgeschlossen, die Story.
Ja, okay, das finde
also,
ich auch gut.
Das finde ich auch mal angenehm, dass einfach was 12 Folgen geht. Original Story.
So Meta.
Kann man auf jeden Fall machen. Ist sowas für ein.
Ich finde so Meta-Sachen eh ganz gut. Wenn die Leute einen Charakter aus einer ähnlichen Branche wie sie sind quasi darstellen. Daher nochmal andere Liebe für so kleine Witze und Details wahrscheinlich.
Und auch diese Gruppe ist halt voller Klischees, aber der Anime weiß das auch. Weißt du? Du hast zwar den coolen Elfenbogenschütz, dann hast du so ein Einhorn, was natürlich immer fabulous animiert ist, so Sissy-mäßig in den richtigen Momenten. Und ansonsten ist es eher so ein Sidekick. Dann hast du so ein Digimon, was rumfliegt. Und dann hast du aber auch von den Todesszenen, die sind immer nur ganz kurz. Aber du fühlst trotzdem teilweise mit, weil es halt einfach so übertrieben gezeichnet ist. Das ist schon auch wieder holzsam, würde ich sagen. Ja.
Da bin ich eh sehr anfällig für. Also ein Charakter muss, das ist oft ein Gag in Anime, wenn einer mit Pathos so 3 Sekunden inszeniert wird und dann stirbt er. Aber diese 3 Sekunden war ich into it.
Genau.
Da denke ich mir, damn, diesen Mann werde ich König nennen. Das ist der krasseste Motherfucker dieser Welt. Und dann stirbt er immer. Und das ist heutzutage eh gerade mit so Solo-Leveling und solchen Sachen, oder schon One Punch Man hat sich darüber lustig gemacht, aber das liebe ich. Da bin ich sehr leicht für zu haben.
Ja, da kriegst du viele Tropes auf jeden Fall serviert.
Okay. Ich glaube, ich würde gern zum Ende von dieser Special-Folge dir gern noch eine Frage stellen, über die ich auch selber nachgedacht hätte.
Okay.
Nachgedacht habe. Wenn du jetzt morgen vom Truck überfahren wirst und in der Anime-Welt aufwachen müsstest als Isekai, welche würdest du dir aussuchen?
Ha. Gute Frage. Das muss ja kein Isekai sein, ne?
Nee.
Einfach eine Anime-Welt.
Nur eine Anime-Welt.
Ich glaube, ich würde irgendwas Chilliges nehmen. Vielleicht Pokémon sogar?
Pokémon ist gar nicht schlecht.
Das ist halt schon entspannt. Du hast Kämpfe, kannst chillen mit coolen Pokémon. Das ist jetzt auch nicht so ein Dark Universe, was man vielleicht gerne guckt, aber wo man nicht selber gerne drin ist.
Tatsächlich. Pokémon wäre nicht meine Antwort, auf die ich kam, aber ich habe mir tatsächlich schon mein Leben in der Pokémon-Welt komplett ausgemalt. Ich bin sehr
Das hat einen Appeal.
Ich dachte, ich wäre gern nicht mal Arena-Leiter, ich wäre gern so einer der Schergen in so einer Arena vom Unlicht-Typ. Und die haben immer Nachtschicht. Die Arena, das ist der Clou, die haben immer nur Nacht auf. Und die ganze Arena sieht aus wie so ein Nachtclub. Da wird immer so gedanced nachts. Und dann bin ich so ein Dancer, der so angetanzt kommt, wenn du reinkommst und sagt, ey, hier kommst du nicht vorbei. Erst musst du gegen meine geilen Unlicht-Pokémon kämpfen. Dann schicke ich so Nachtara mit Schutzschild und Toxin.
Na gut.
So
das ist der Barname, Nachtbara.
Ja. Und vielleicht trage ich auch Rollerskates. Alternativ noch ganz gut. Ich glaube, meine liebste Isekai-Welt wäre Naruto. Bin ich auch ehrlich, einfach weil ich mich da am besten auskenne.
Ja, aber da ist schon auch Stress.
Ist schon Stress auch, aber halt auch gute Sachen. Ich will jetzt nicht ganz Naruto spoilern, aber da gibt es auch mal so einen Trip, den du da irgendwann, den es da international gibt, den hätte ich gern miterlebt.
Okay.
Okay. Ich glaube, dann würden wir erstmal für heute beenden. Wir müssen mal gucken, ob wir die nächste Folge dann auch wieder über die restlichen Isekai-Sachen machen oder vielleicht ein anderes Thema reinstreuen. Das werdet ihr ja nächstes Mal hören. Bis dahin, bleibt Otakus.
Macht's gut. Turn the rays on the sun. Hey!